Zweite Frage: Was macht Immobilienbewertung sexy? Also du meinst außer uns drei jetzt?
Ich wollte gerade sagen, die außer Patrick Bayer tatsächlich.
Okay, also
Ja,
außer uns drei,
hervorragend.
ja,
Geht runter wie Öl.
was macht Immobilienbewertung sexy? Boah, schwierige Frage.
Sag
Also was
das
ich
nicht
jetzt,
so. Gar nichts. Wir
ja.
müssen doch erst Immobilienbewertung sexy machen. Deshalb
Ja,
ist es
aber.
doch. Macht das doch gar nicht.
Ja,
Also, das ist doch total
okay.
unsexy, oder? Jetzt mal ganz, also jetzt mal so unter uns, wir können das ja jetzt mal raushauen, aber Immobilienbewertung ist nicht sexy. Das sind
Das stimmt.
lauter alte Männer und lauter, weiß ich nicht, angestaubte Bücher und veraltete Software, keine Ahnung. Aber was ist denn daran sexy? Wir sind diejenigen, die das ändern.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, sogar direkt live aus Stade. Patrick, hi, schön, dass du dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen auch heute aus dem wunderschönen verschneiten Stade. Ich habe mir sagen lassen, ich sei immer am Anfang so wortkarg und das habe ich natürlich direkt umgesetzt und kann mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, plötzlich aufhören zu reden, weil es einfach wunderschön ist, auch mal am Anfang etwas sagen zu dürfen. Und reicht das?
Ja, wir haben jetzt die ersten
Gut, dann
Hörerstimmen
kann ich
verloren,
jetzt
glaube
gehen.
ich.
Ja,
Ja.
danke. Die schalten alle immer nur da, bei dir ein, oder?
Das kann ja sein, aber ich finde, ist ja auch jetzt egal. Wir sind hier
Schöne
nämlich nicht
Vision.
alleine. Bist du jetzt fertig? Gut. Wir sind ja jetzt auch nicht allein. Lieber Carsten, du bist bei uns. Wir haben nämlich heute einen ganz, ganz fantastischen Gast. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, vielen, vielen lieben Dank, Anna. Hallo Patrick. Hallo Anne.
Hallo
Carsten
Carsten.
Stanley. Ja, mein Name ist Carsten Stanley. Ich bin 41 Jahre jung und Sachverständiger seit einiger Zeit und bin heute netterweise eingeladen worden, von euch interviewt zu werden zum Thema Gründung. Und ja, da freue ich mich drauf und bin gespannt, welche Fragen ihr habt.
Wir haben ja mal vor einiger Zeit eine Rubrik ins Leben gerufen, die wir wenig gepflegt haben. Und das war aber die Rubrik Ich habe gegründet. Mit dem Ziel, Jungsachverständige, die quasi diesen Job jetzt auch neu aufgenommen haben, mal hier bei uns zu Gast zu haben und mal zu Wort kommen zu lassen. Mit ihren Erfahrungen, mit ihren Sorgen, ihren Problemen. Und alles, was sie ansonsten hier so bei uns noch in die Welt hinaus schreien möchten. Aber wir starten natürlich zunächst mal mit dem Highlight der Woche. Zuerst du, na Carsten. Erhelle unsere Welt mit dem ganzen Schnee bei mir im Hintergrund.
Highlight der Woche ist, dass ich heute Abend mit dir auf die Verleihung des Stader Gründerstars gehen darf. Berechtigte Hoffnung, dieses Ding auch abzuräumen.
Ja, das Problem ist jetzt nur, jetzt haben wir das ja gesagt. Also wenn wir darüber nächste Woche nicht sprechen, haben wir verloren.
Genau, dann gab es keinen Post dazu.
Und wenn dann werdet ihr das mitbekommen, das verspreche ich. Genau. Carsten, magst du uns auch nochmal dein Highlight der Woche kurz mitgeben?
Der Woche. Tatsächlich nichts Berufliches, glaube ich, sondern meine Mutter hat zwei Bandscheibenvorfälle und musste operiert werden. Und meine große Tochter, die wird jetzt bald 4, hat netterweise dann ihr Aufpasskuscheltier für meine Mutter eingepackt. Und meine Mutter lag dann heute mit 74 und einem ungefähr halben Meter großen Krokodil im Krankenhausbett, was sie dann in den OP begleitet hat. Das Foto war auf jeden Fall ein Highlight, ja.
Okay, ich habe nämlich schon ein bisschen Sorgen gemacht, als du anfingst, das Highlight meiner Mutter. Na, sie hat ein paar Anscheinungen. Schwierig, schwierig. Nein, wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier bei uns zu sein. Liebe Carsten ist ja auch Cäsar-Coach bei uns. Also ich sage mal, du bist ja jetzt am Zahn auch unserer Cäsar-Mitglieder. Ja, vielleicht magst du ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen. Wie kommst du denn in die heilige Welt der Immobilienbewertung? Fällt dir daran besonders gut? Oh,
Oh
immer so
ja.
richtig schön. Was? Pass auf. Was macht für dich Immobilienbewertung sexy?
Okay, wo fange ich an? Vielleicht kurz zum Werdegang. Ich habe irgendwann mal bei der Bundeswehr die ersten 8 Jahre meines Berufslebens nach dem Abitur verbracht, war Zeitsoldat, komme eigentlich aus dem Bereich der IT und wollte dann aber ganz gerne aus dem IT-Bereich weg, weil immer im dunklen Keller sitzen, war dann so auf Dauer nicht meins. Und bin dann in die Betriebswirtschaftslehre gegangen, habe ein Studium der BWL gemacht und war dann einige Jahre in verschiedensten Funktionen im Finanzvertrieb und habe mich da hauptsächlich das Thema Baufinanzierung gekümmert. Hatte da dann natürlich schon relativ viel Kontakt zum Immobilienbereich, sage ich. Habe da den Bereich auch, sage ich mal, so lieben und schätzen gelernt, was dann irgendwann dazu führte, dass ich angefangen habe, die ersten Immobilien einfach auch selber zu kaufen. Ganz kleinen Eigentumswohnungen angefangen und ging dann weiter über ein Mehrfamilienhaus. Und so ist dann irgendwann meine Leidenschaft zur Immobilie eigentlich im Privaten wirklich entstanden. Ich bin einfach der Meinung, dass Immobilien einfach das beste und tollste Anlagegut sind, was wir so haben in unserer Wirtschaftswelt. Klar, auch das ist mit gewissen Risiken verbunden, aber ich glaube, wenn man das vernünftig macht, und da kommen wir ja nachher auch nochmal sicherlich zum Sachverständigen, wenn man es vernünftig macht, dann ist es, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Anlagegut in unserer heutigen Zeit und auch ein wichtiges, wie ich finde. Ja, und so kam die Liebe zum Immobilienbereich. Ich habe dann im Finanzvertrieb einige Jahre auch für Geschäftspartner schon erste Bewertungen, sage ich mal, in sehr einfachen Stile, gerade in wirtschaftlicher Hinsicht vorgenommen, um halt Ankaufsprüfungen zu machen. Habe unzählige Besichtigungen zu dem Zeitpunkt schon gemacht, weil ich da einfach dann die ersten Erfahrungen gesammelt habe und dann die Kollegen, die gar keine Erfahrung hatten, froh waren, wenn sie jemanden hatten, der ein bisschen Erfahrung hatte. So ist das dann entstanden und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt machen wir es sowieso die ganze Zeit, dann müssen wir es auch irgendwie auf professionelle Beine stellen und ja, bin dann in die Ausbildung bei Sprengmetall gegangen. Da haben wir uns ja auch dann das erste Mal kennengelernt, Anne und Patrick, natürlich auch als unser Referent zum Großteil in der Ausbildung, wo wir uns dann kennengelernt haben. Und ja, dann bin ich da oder habe da die Ausbildung zum Sachverständigen durchlaufen, habe, wie gesagt, die Sprengmetall-Ausbildung da gemacht, habe DEKRA D1, D1 Plus gemacht. Bin jetzt gerade dabei, D2 zu machen, beziehungsweise habe D2 gemacht, aber ja, die DEKRA braucht noch ein bisschen. Liebe Grüße da in dem Format hier an die DEKRA. Vielleicht klappt es ja jetzt nach, ich weiß nicht, 10 Wochen, 12 Wochen oder so mit dem Ergebnis. Mal schauen. Und ja, ich bin jetzt gerade dabei, meine ISO-Zertifizierung noch zu machen. Auch da ist alles eingereicht. Auch da warte ich jetzt auf die Ergebnisse. Ja, das zum Werdegang. Zweite Frage. Was macht Immobilienbewertung sexy? Also du meinst außer uns drei jetzt?
Ich wollte gerade sagen, außer Patrick Bayer tatsächlich.
Okay, ja, also außer uns drei. Was macht Immobilienbewertung sexy? Schwierige Frage.
Gar nichts. Doch erst Immobilienbewertung sexy machen. Total unsexy, oder? Jetzt mal so unter uns, wir können das ja jetzt mal raushauen, aber Immobilienbewertung ist nicht sexy. Das sind lauter alte Männer und lauter, weiß ich nicht, angestaubte Bücher und veraltete Software, keine Ahnung. Aber was ist denn daran sexy? Wir sind diejenigen, die das ändern.
Bitte. Aber ich finde, es gibt es ja in diesem Bereich, was uns hier alle so dermaßen bemüßigt, dass wir uns hier hinsetzen und darüber sprechen und das in die Welt hinaustragen. Ich kann es. Ja, okay, ich muss auch erstmal kurz über.
Ich glaube,
das ist ein Wertfaktormodell.
Ja, ich sag's dir immer. Hier Tinder-Date und dann hier Zeitrenten-Barwertfaktor. Hallo, Schatz. Was machst du beruflich?
Ich bin Anne und ich leite gerne Faktoren.
Ich glaube, dass das Schöne bei der Immobilienbewertung diese Kombination
aus. Anne, merkst du, Carsten versucht gerade seriös zu bleiben. Das funktioniert.
Das ist vorbei.
Mal gucken,
aber ich habe mir sagen lassen, dass das unser USP ist tatsächlich. Also ich sag mal, die Tatsache, dass wir manchmal auch ein bisschen Dummlatsch machen, muss ja dann doch auch mal einen Nein zu bringen. Wir, habe ich gesagt.
Hat sie gesagt. Immer
nur dich. Hat sie gesagt.
Ich glaube, es geht maßgeblich um dich, oder?
Wie bitte?
Mike dazu einfach.
Ja. Es ist heute ein sehr schwieriger Tag für die Familie Bayer.
Jetzt gerade seriös sein, jetzt müssen wir ihn auch mal reden lassen, seriös, Carsten.
Ja gut, ich versuch's nochmal. Also ich finde, das Schöne bei der Immobilienbewertung ist diese Kombination aus schon einem eigentlich ja sehr, sehr starren, wie du wahrscheinlich sagen würdest, sehr unsexyem System, aber trotzdem mit den notwendigen Freiheiten und den individuellen Freiheiten dort eigene Meinung, eigene Erfahrungen mit einfließen zu lassen. Das ist eine Kombination, die ich persönlich sehr, sehr schön finde.
Definitiv.
Ich finde, man hat in kaum einem Beruf mehr Möglichkeiten, Dinge aus dem Bauch heraus zu entscheiden, ohne dass jemand beweisen kann, dass es falsch ist.
Ja, das hast du sehr schön formuliert.
Ja, aber ich glaube, in einer größeren Runde würdest du dafür jetzt erschossen werden. Irgendwie sowas
wahrscheinlich.
Zu sagen.
Ja, ich sag immer, also ich glaube, ich weiß nicht, Carsten, wie siehst du das, aber wir Sachverständige laufen immer Gefahr, uns zu wichtig zu nehmen in dem, was wir nachher ermitteln. Also ich finde immer, ganz ehrlich, da wird so oft drüber nachgedacht, irgendwie bis auf die x-te Nachkommastelle irgendwas abzuleiten oder sonst irgendwas. Und am Ende des Tages muss man sagen, ist eine mutige Schätzung.
Ja, also das ist, ich finde auch, weil ich meine, wenn ich ein Verkehrswertgutachten schreibe und der Verkehrswert den am wahrscheinlichsten nächsten zu erzielenden Kaufpreis widerspiegeln soll, wie er ja definiert ist, deckt sich das halt oftmals einfach nicht mit den wirklich dann erzielten tatsächlichen nächsten Kaufpreisen, weil halt bei der Immobilie ja schon Emotionen immer eine Rolle spielen. Und ich meine, je mehr ein Objekt in Richtung Eigennutzung geht, desto extremer wird ja dieser emotionale Faktor, ob es jetzt ein Verkäufer ist, der an dem Einfamilienhaus von 1932 hängt, weil es Familienbesitz ist, oder wo Erinnerungen dranhängen, oder auch wenn es ein Käufer ist, der sich vielleicht in irgendeine Immobilie verliebt hat, dann hat das ja oftmals nichts damit zu tun, was der Wert der Immobilie dann laut einem Verkehrswertgutachten vielleicht ist, was dann tatsächlich auch bezahlt wird am Markt. Und das ist halt so ein bisschen diese Diskrepanz, die du vielleicht auch meinst, wo es einfach eine grobe Schätzung ist, weil es ganz, ganz viele Faktoren gibt, die dann am Ende diesen Preis doch noch beeinflussen in die eine oder andere Richtung.
Ich glaube, genau das ist es, ne? Dass viele Sachverständige vielleicht deshalb auch daneben liegen, weil sie sich zu sehr an theoretische Faktoren halten. Es gab hier vor einiger Zeit mal eine Diskussion in Hamburg. Da ging es darum, wann das liegt, dass die Zwangsversteigerungen in der Regel 30% über den Gutachten liegen. Ja, habe ich gesagt. Also nicht an den Zwangsversteigerungen. Ja. Ja, aber an den Gutachten konnten wir keine Fehler finden. Naja, vielleicht ist das ja schon der Fehler. Also der Punkt ist doch der, wenn ich in einem Markt unterwegs bin. Und ja, natürlich, bei der Zwangsversteigerung kann es immer mal vorkommen, dass man sich hochbietet gegenseitig. Ja, alles geschenkt. Aber am Ende des Tages ist es doch ständig so, dass man dann, weiß ich nicht, dann geht man hin, gleicht ab, hat man modellkonform bewertet, hat man alle Marktdaten verwendet und so weiter und so fort und kommst trotzdem irgendwie bei einem Wert raus. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Bei euch im Pott ist das ja schon eigentlich eine ganz solide Datenlage, muss man sagen, ja, dass du dir denkst, hey, das kann aber irgendwie nicht sein. Genau das ist doch das, was einen guten Bewerter ausmacht, oder? Zu sagen, ja, sorry, aber das kann hier irgendwie gerade nicht sein. Und dann muss ich mir, wie im Beispiel Hamburg, wo ja ich schon mehrfach darüber gesprochen habe, dass ich die Daten da schwierig finde, was im Immobilienmarktbericht steht, muss ich doch dann auch irgendwann mal sagen, okay, ich nutze vielleicht jetzt erstmal das Modell und nehme dann § 7 Absatz 2 Immowert vor in Anspruch und sage, ich habe hier nochmal ein paar sonstige Zündabschläge, die das Modell nicht abbildet. Und
kann ich hier im Ruhrpott bei uns tatsächlich auch bestätigen. Also wir haben es jetzt ganz konkret, ich weiß gar nicht, vor 2 Monaten oder so kam, glaube ich, der neue Mietspiegel für Essen raus. Da war sowohl unter den Sachverständigen als auch in so verschiedensten Immobiliengruppen helle Aufregung, weil halt die Region innerhalb Essens einfach ja teilweise irgendwie so gefühlt wahllos angepasst wurden, was die Mietpreise angeht. Und man hat dann auf einmal Regionen gehabt, wo jeder, der hier aus der Region kommt, sagt, absolute Mega-Top-Lage in Essen, also viel cooler geht's in der Großstadt nicht mehr. Und die liegen dann irgendwie in der gleichen Kategorie wie eine Region, wo man sagt, hör mal, hier fliegen auch schon mal Messer durch die Gegend. Das passt einfach nicht. Ne? Wenn man dann aus der Region kommt und das dann mal nebeneinander legt, dann einfach mal 2 Straßenzüge nimmt, die dann laut Mietspiegel in derselben Kategorie liegen sollen, wo man sich denkt, im Leben nicht, da liegen locker 2 bis 5 Euro pro Quadratmeter zwischen. Das ist, und das passt einfach nicht, ne? Und dann wird's halt schwierig, so wie du sagst, wenn ich dann modellkonform bewerte, dann bleibt mir ja nur noch die besondere Anpassung, ne? Das ist, sonst wird's schwierig.
Ja.
Ja, ich glaube auch, und das ist ja das, wenn du dann auf den Fachvorträgen bist, der alten Granden vor allem, die sich dann ja immer, weiß ich nicht, über unbestimmte Rechtsbegriffe oder über der eine macht das so, der andere macht so, aufregen. Ich mir denke, wo bleibt denn da die Praxis? wo bleibt die Praxis wirklich zu sagen, ich kenne hier meine Hut und ich weiß, was so ein typisches Einfamilienhaus hier wert ist und ich kann das mit meinem eben Erfahrungswissen dann wieder definieren und kann dann auch richtige Gutachten, also gute Gutachten. Da finde ich, braucht es immer auch einen gewissen Mut dazu.
Na klar.
Aber Carsten, du hast gesagt, dass du immer schon auch für Kolleginnen und Kollegen Wertermittlung gemacht hast. Was war denn dann genau der Punkt zu sagen, so und jetzt werde ich Vollprofi?
Naja, es ist halt zum einen die Ernsthaftigkeit und auch die Akzeptanz im Umfeld. Ich glaube, ich habe damals schon Bewertungen, gerade jetzt im Bereich der Anlageobjekte, schon gut gemacht. Einfach aufgrund der Erfahrung und des Gefühls dafür und aufgrund der wirtschaftlichen Kenntnisse, was ja bei Anlageobjekten, sage ich mal, wenn man das Ertragswertverfahren nimmt, ja die Hauptgrundlage ist. Und dann weichen die Ergebnisse tatsächlich nicht mehr so stark davon ab, als wenn ich jetzt ein 56-seitiges Verkehrswertgutachten erstellen würde. Aber ist halt ein Unterschied, ob jetzt der Carsten, der irgendwo im Büro arbeitet, in der Finanzbranche sagt, ja, kannst du kaufen zu dem Preis oder halt nicht. Oder wenn halt der Carsten das sagt, der dann einen Stempel darunter macht, wo steht Sachverständiger? Das Ergebnis ist am Ende vielleicht sogar ähnlich oder das gleiche im besten Fall, aber die Akzeptanz ist einfach eine ganz andere. Und ich muss dazu sagen, es kam mir dann irgendwann ganz gelegen, weil ich in meinem alten Job halt, ich war früher Geschäftsführer im Unternehmen in Essen, war da aber irgendwie, was so die Arbeit anging, einfach fertig. Ich hatte viel mit aufgebaut und war da einfach fachlich auch durch mit dem Thema und wollte was anderes machen. Und so konnte ich dann halt das gut kombinieren und habe dann gesagt, okay, dann verändern wir uns nochmal. Ist ja nie zu alt, um sich zu verändern. Und dann sind wir den Schritt gegangen.
Du bist ja aber nicht nur Sachverständiger, ne? Sondern habt ja doch, ich kann mal nebenbei in der Immobilienwirtschaft noch einiges zu tun. Magst du vielleicht dazu noch was erzählen, wie sich das vielleicht noch gut kombinieren lässt? Hast du dafür Erfahrung gemacht?
Ja, gerne. Als ich gegründet habe, habe ich unser Unternehmen, die Pottimmo GmbH, also angelehnt an die Herkunft des Ruhrpotts, als wir die gegründet haben im Mai 23, war der Hintergrund da, dass wir ein bestehendes Unternehmen aus dem Bereich des Facility Managements gekauft haben zum Januar diesen Jahres. Und der Hintergrund für mich war da, mich breit aufzustellen und natürlich auch nicht ganz uneigennützig den Vorteil zu haben, schon eine gewisse Einkommensbasis einfach auch zu generieren, weil ich sag mal, auch wenn man als Sachverständiger anfängt, muss man ja auch kein Geheimnis draus machen. Ist ja nicht so, dass morgen die Kunden alle auf der Matte stehen und mein Terminkalender komplett prall gefüllt ist und ich dann sagen kann, die ersten 150.000 im Jahr sind überhaupt kein Problem, die schreibe ich ganz entspannt. Das geht natürlich auch nicht, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und von daher war das dann die Kombination. Ja, daraus ist jetzt mittlerweile ein recht großes Unternehmen schon entstanden. Wir sind jetzt aktuell 13 Mitarbeiter. Ab Januar nächsten Jahres werden wir bei 26 Mitarbeitern sein, weil wir jetzt ganz frisch noch die Entscheidung getroffen haben, vor 2 Wochen noch ein weiteres Unternehmen dazu zu kaufen. Auch aus dem Bereich des Facility Managements. Da ergeben sich natürlich auch immer wieder Synergien. Also wir arbeiten halt sehr, sehr viel mit gewerblichen Kunden zusammen. Der Immobilienbereich oder die Immobilienwirtschaft an sich ist schon relativ klein. Also wenn man sich irgendwo im Immobilienbereich bewegt, trifft man irgendwie immer wieder auf dieselben Akteure, also auf dieselben Unternehmen, auf dieselben Personen. Und da sieht man sich deutlich öfter als zweimal im Leben. Und da ergeben sich immer wieder Synergien und natürlich auch unheimlich viele Erfahrungswerte, gerade auch was vielleicht Schäden, Instandsetzung, Modernisierung angeht, wo wir halt unheimlich viel mit zu tun haben. Wir machen auch klassische Verwaltungen im Unternehmen. Das heißt, auch da haben wir halt unheimlich viel mit WEGs oder mit Mietobjekten zu tun. Und da kommen wir halt ständig irgendwie in Berührung mit einer Balkonsanierung, mit dem Austausch der Heizungsanlage, mit neuen Fenstern oder was auch immer halt so in Objekten alles passiert. Und das hilft natürlich schon auch im Bereich der Bewertung, weil ich halt jeden Tag irgendwo mit Immobilien irgendwas zu tun habe, ne? Also von dem kleinen Schimmelschaden bei Oma Erna um die Ecke bis hin zu, keine Ahnung, Ausfall einer Lüftungsanlage im Lidl-Markt, ist da alles dabei. Und das hilft natürlich schon, ne? Und erweitert den Horizont so ein bisschen.
Wisst ihr, welche Frage ich mir gerade gestellt habe? Entschuldigung, Anne, mach du erst mal.
Soll ich dir erklären, was ein Lidl ist? Ja, wir hatten das nämlich schon mal. Da ging es um den Nettomarkt. Was ist denn Netto? Das, wo die anderen Menschen nur so einkaufen gehen. Nein, entschuldige bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte das nur erzählen. Bitte sprich.
Was du für einen Bullshit-Laber, was?
Das stimmt überhaupt
gar nicht. Das weiß ich sehr wohl. Es gibt sogar zwei Nettos, nämlich einmal den roten und den schwarzen. Das war nur so am Rande. Ja. Das schon gab schon vor deiner Geburt, Anne-Helene Brackhoff. Ehrlich.
Maxwell.
Also, nein. Ich habe mir eine kompetentere Frage gestellt, als das, was du mir offensichtlich zutraust. Und zwar, ja, warum kauft eigentlich niemand, der gründet, ein Sachverständigenbüro?
Das habe ich mich auch gerade gefragt und ich
gestehe. Ach ja, das würde ich jetzt auch sagen, genau.
Nachdem ich für mich überlegt habe, ich weiß, was ein Lidl ist. Nee, und dann ging es heute ein richtig großes Sachverständigenbüro.
Ich glaub, das ist eine spannende Frage auf jeden Fall, aber ich glaube, dass ein Sachverständigenbüro, was verkauft wird, natürlich sehr, sehr stark an dem Inhaber hängt. Also die wenigsten Sachverständigenbüros sind ja riesengroß, würde ich sagen, sondern sind oftmals Einzelkämpfer mit vielleicht wenigen Personal. Das heißt, wenn der in Rente geht, ist es, glaube ich, nicht so einfach, dafür einen Nachfolger zu finden, weil er muss ja eine fertige Person haben. Und was verkauft der Sachverständige dann? Also wenn ich jetzt das mal vergleiche mit dem Kauf, den wir jetzt zum Beispiel vor der Tür stehen haben, wir übernehmen Mitarbeiter, wir übernehmen Material, wir übernehmen Autos, wir übernehmen aber insbesondere feste Verträge. Und das ist ja das, was Geld kostet, was man verkaufen kann. Als Sachverständiger, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwelche Rahmenverträge vielleicht habe oder so, ist das wahrscheinlich nicht ganz so einfach, würde ich sagen.
Ja, weißt du, da schließt sich ja gleich schon wieder das an, dass es ja unfassbar viel weggeworfenes Geld eigentlich ist, wenn ich als Einzelkämpfer mir nie jemanden, also mich nicht rechtzeitig um die Unternehmensnachfolge kümmere. Und das ist ja das, was wir jetzt auch hier beim Cäsar ja immer sehen, ne? Dass die Leute, die kommen, das ist ja, ging sie ja dir oder Anne oder mir auch genauso, kommen auf den Markt und müssen sich erstmal so ihren Weg finden oder suchen. So. Jetzt hat Anne ja quasi sich an den nächsten alten Sack gebunden, der ihr so auf meinem Weg gelaufen ist. Bin ja jetzt wohl ich. Naja, aber wir müssen auch sagen, zwischen der jungen Dame und mir liegen ja auch irgendwie 18 Jahre. Das ist ja schon so ein Punkt, wo man sagen muss, für mich ist das eine Unternehmensnachfolgeoption. Ne? Und dann kann ich auch weiter davon partizipieren, wenn ich jetzt mal ans Thema Altersvorsorge denke. Anne kriegt sich schon wieder nicht mehr ein, aber das hat ja für mich auch persönlich einfach einen riesengroßen Vorteil. Ich kann jetzt Wissen weitergeben und anschließend kann ich das Unternehmen zwar übergeben, kann mir aber zum Beispiel ja auch wie so eine Art Pensionszahlung oder so noch ausbedingen. Ne? Also ist ja auch noch eine Möglichkeit. Schade, dass das bei uns gar nicht so en vogue ist. In anderen Teilen der Immobilienbranche ist das ja offensichtlich gang und gäbe, ne?
Wenn du da Infos brauchst zum Thema Earnout-Klausel, dann sag Bescheid.
Also ich glaube, in diesen freiberuflichen Sachen macht man das eher smooth und gibt peu à peu Kunden. Zumindest habe ich das so beobachtet. Also ich sage, bei meinem Mann ist es so, wenn der Kunden übernimmt von einem älter Gedienten, der jetzt langsam in Rente geht, dann sichern die sich meistens einen Anteil von einem Jahreshonorar. Aber die haben halt auch 4 Jahresverträge. Ne? Da kaufst du halt keine Firma, sondern übernimmst Kunden. Da werden halt Individualregelungen gemacht. Aber ich glaube, das ist richtig. Das Problem mit der Übergabe der Sachverständigenbüros liegt nicht in der Tatsache, dass das nicht attraktiv ist. Das ist vielleicht zwar sehr sexy, aber das Problem liegt daran, dass halt vielleicht so weit niemand gedacht hat. Und dass viele Sachverständige halt mit dem, was sie haben, dann sang und still und überhaupt in Rente gehen. Das haben wir ja bei unseren ganzen Auswärtsterminen jetzt dann doch schon festgestellt, dass viele an dem Punkt sind, sie sagen, naja, ich habe jetzt noch 5 Jahre, damit habe ich keine Lust mehr, mir noch irgendwas ins Bein zu bringen. Ich sitze das jetzt noch ab und dann gehe ich. Und nach mir die Sinnflut und mir ist das dann vollkommen egal. Und das ist auf 2 Ebenen halt so schade, weil A, die Kunden, die auf ihn zurückgekommen sind, die verlieren den Ansprechpartner. Ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, warum es so wichtig ist, dass halt die Anzahl der Sachverständigen konstant bleiben sollte. Und genauso ist es für die schade, die wie wir Carsten aus der Ausbildung kommen und sagen, ich würde so gern lernen, ich würde so gern anfangen, aber ich selber komme ja noch nicht an diese Aufträge, wie sie vielleicht jetzt ein Kollege hat. Ja, ich glaube, da sollte man mal ein Auge drauf werfen.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz.
Jetzt bist du ja schon 1,5 Jahre gut am Markt. Würdest du sagen, es hat sich schon angefangen zu etablieren in den gewissen Bereichen? Oder sagst du, es ist immer noch wirklich hart? Und gibt es schon Dinge, wo du sagst, die hätte ich auf jeden Fall anders machen sollen?
War schwer zu sagen. Ich bin wahrscheinlich aufgrund unserer Unternehmensform und der Struktur kein sehr gutes Beispiel als Maßstab, weil ich tatsächlich leider viel zu viel noch in anderen unternehmerischen Themen bei uns im Unternehmen gebunden bin, was den Aufbau des Unternehmens, der Strukturen, das sind ganz, ganz viele Themen, die bei dieser Gründung halt ja zum Tragen gekommen sind, die jetzt, wenn ich mich nur im Sachverständigenwesen selbstständig gemacht hätte, wahrscheinlich nicht so intensiv gewesen wären. Das heißt, also ein bisschen etabliert mit Sicherheit. Man hat die ersten, sag ich mal, festen Kontakte, man hat die ersten Netzwerke gemacht über Unternehmerstammtische, wo immer mal wieder auch Anfragen kommen. Ich glaube aber, dass ich aufgrund von Zeitmangel, weil ich in anderen Bereichen gebunden bin, einfach viel zu wenig gemacht habe in diesen letzten anderthalb Jahren. Oder was heißt zu wenig gemacht habe, einfach auch nicht mehr machen konnte tatsächlich. Weil mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden und mit Frau und zwei Kindern ist das auch nicht immer so ganz einfach. Aber ich meine, das weißt du ja mit am besten wahrscheinlich, Patrick, oder Anne, du ja auch. Ist halt nicht immer alles ganz einfach unter einen Hut zu bringen.
Hey, wahrscheinlich.
Aber ich glaube schon, ein Stück weit etabliert mit Sicherheit, aber da geht deutlich mehr. Wobei ich auch sagen muss, dass ich auch tatsächlich so das letzte halbe Jahr gemerkt habe, ohne ISO-Zertifizierung macht es halt auch einfach nur sehr, sehr begrenzt Sinn. Und ich hatte tatsächlich dann auch, sag ich mal, die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, das Thema Akquise stellst du einfach in dem Bereich jetzt ein Stück weit hinten an. Das, was kommt, nimmst du mit. Aber ohne ISO-Zertifizierung, glaube ich, ist es wirklich schwierig, weil schon viele Themen für Gutachten, entweder Steuern, Erbschaft, Gerichte oder irgendwas in diesem Thema betreffen. Und da habe ich mal einen Ausbilder gehabt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Patrick, du warst es. Der hat gesagt, immer fair zu den Kunden sein. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen. Das funktioniert auch tatsächlich und man kriegt da gutes Feedback. Das heißt, wenn ich also auch eine Anfrage kriege, wo es eine Erbschaft geht oder steuerliches Thema, dann komme ich entweder auf dich zu, Patrick, dass wir es zusammen machen. Oder ich sage halt, pass auf, macht keinen Sinn, wenn ich das mache, weil auch wenn ich dann Geld verdienen würde, aber wenn das Finanzamt das Gutachten hinterher ablehnt, das wäre dem Kunden gegenüber nicht fair und hätte keinen Effekt, ne? Das wäre Quatsch.
Weißt du, was mir dabei gerade einfällt? Es muss doch jetzt ungefähr, also vom Wetter her, ich erinnere mich, dass es arschglatt war, ein Jahr her sein, dass ich bei dir war. Da ging es um, glaube ich, den ersten größeren Auftrag, den du hattest. Das war eine Gewerbeimmobilie. Genau. Und da ging, das war auch eine Erbauseinandersetzung, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Es war noch nicht so weit. Es war quasi für den Steuerberater ein Gutachten. Die wollten quasi im Vorfeld wissen, wo die Reise hingeht, ob das zum Tragen kommen könnte. Und das war der Hintergrund. Deswegen haben wir es so gemacht.
Genau. Und dann haben wir es zusammen gemacht. Und kam da eigentlich mal irgendwas?
Außer passt alles. Aber es ging nie zum Finanzamt. Und zum Glück, toi, 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 leben auch noch alle Beteiligten. Das war ja der Hintergrund aufgrund von Krankheit des einen Eigentümers, da dieses Gutachten erstellen zu lassen, um da eine Einschätzung zu bekommen, was das Thema Erbschaftssteuer angeht. Aber von daher kam es bisher noch nicht zum Tragen, zum Glück.
Cool. Ja, es fiel mir gerade ein, weil das auch so ein Punkt war, ne, wo ich so, also du mich anriefst und ich gesagt habe, ich hätte da auch Bock drauf, dich da zu unterstützen. Und ich glaube, wenn wir das in der Branche ein bisschen mehr etablieren, dass der eine ein bisschen mehr auf den anderen auch mitguckt und sich Gedanken macht und vielleicht auch mal sich ins Auto setzt und mal aber also zum Ortstermin dazu fährt, ich musste ja sonst nicht viel machen, außer nachher nochmal über das fertige Gutachten gucken. Aber das finde ich ganz gut. Dann hast du dich ja quasi bereit erklärt, Coach zu werden bei uns und bist auch mittlerweile zum Gutachtenprüfer avanciert. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, auf so ein Projekt wie Cäsar zum Beispiel, da habe ich Bock, das bin ich mir jetzt auch noch ans Bein, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Also ich glaube tatsächlich, das Wichtigste sind die handelnden Personen erstmal, was die Entscheidung angeht. Also ich glaube, wenn jetzt du oder Anne, wenn ihr beide das jetzt nicht hauptverantwortlich initiiert hättet und gemacht hättet, dann wäre das sicherlich nicht dazu gekommen, glaube ich. Also wenn es jetzt irgendwie ein Coaching-Programm gewesen wäre, wo man jetzt keinen ja schon persönlich einen Draht zu hat, dann wäre das sicherlich nicht entstanden in der Form, glaube ich. Und ansonsten, ich mag halt einfach mit Menschen zu arbeiten. Habe auch eigentlich in all meinen Tätigkeiten bisher immer gerne geschult. Auch früher im Finanzvertrieb habe ich über Jahre gerne Schulungen gemacht. Da habe ich immer Spaß dran und ich mag es einfach auch, Wissen weiterzugeben. Und ich glaube, ich habe halt den Vorteil, dass ich ein sehr, sehr breites Wissen habe. Also deswegen steht es ja auch, glaube ich, in meinem Profil so ein bisschen der Allrounder. Also ich bin in ganz, ganz vielen Themenbereichen schon recht fit. Sicherlich nicht in letzter Detailtiefe, aber ich glaube, gerade für junge Selbstständige und für Gründer ist das schon hilfreich, wenn sie zu vielen Themengebieten eine Antwort bekommen können, ohne sofort vielleicht den absoluten Spezialisten aufsuchen zu müssen, weil das oftmals auch gar nicht notwendig ist im ersten Schritt.
Absolut.
Was würdest du jemanden, der jetzt unseren Podcast hört, weil er entweder in der Ausbildung ist und überlegt, sich selbstständig zu machen oder vielleicht sogar mit der Immobilienbewertung liebäugelt, weil wir alle zusammen das Thema so unglaublich sexy machen, raten?
Die ersten drei Worte habe ich nicht verstanden, Anne.
Oh, okay, ist klar. Also was würdest du jemanden raten, der jetzt gerade, weil er uns sieht, sagt, boah, ist das sexy, jetzt möchte ich auch machen?
Einfach, auf jeden Fall erstmal Cäsar-Mitglied werden. Das
sehr
auf
gut.
Jeden Fall. Nein, also das kann man auf jeden Fall empfehlen. Also allein der Austausch ist, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber der Austausch ist für mich das Wichtigste. Und ich sag mal, gerade im Gutachterbereich, im Sachverständigenwesen, ohne Austausch ist es für mich wäre es unmöglich, da in irgendeiner Form zu arbeiten oder auch erfolgreich zu sein, weil alleine als Einzelkämpfer sich alles anzueignen und sich selber anzulesen, finde ich, also ist in meinem Kopf auf jeden Fall nicht möglich, weil der Austausch, diese ständigen Rückfragen und wenn es auch nur Kleinigkeiten sind, wo man vielleicht mal gerade hängt, wo man vielleicht mal nicht weiter weiß, wo man auf dem Schlauch steht oder einfach irgendwie so eine Denkblockade hat, ist einfach super wichtig, da erfahrene Leute zu haben oder auch mal andere Denkanstöße zu kriegen. Das hilft ungemein und von daher auf jeden Fall Netzwerk, Cäsar-Mitglied werden und auch auf jeden Fall möglichst schnell ISO-Zertifizierung angehen, weil ich glaube, das ist zum einen in der Außenwirkung absolut, absolut notwendig heutzutage. Und das zweite ist, es macht auch was mit einem selber tatsächlich. Auch da kann ich wieder nur für mich sprechen, aber bei mir ist es auch so, mit jeder Zertifizierung, mit jedem Ausbildungsschritt, mit jedem Zertifikat steigt das Selbstbewusstsein, steigt die Überzeugung, die man selber hat. Das Auftreten ist ein anderes und das spielt ja dann immer so ein bisschen auch einher, dass in dem Moment, wo ich selber von mir überzeugt bin, dass es richtig ist, was ich sage, glaubt man mir auf einmal. Das ist einfach diese Ausstrahlung, die man dann hat, das macht schon was mit einem, glaube ich. Und von daher, wenn das so die Empfehlung auf jeden Fall.
Sehr schön.
Ich habe auch heute Morgen, also wir sprechen, haben ja gerade über Cäsar gesprochen und wir haben ja so einen Gruppenraum als Diskussionsboard quasi. Und da habe ich wieder gesessen. Es gab irgendwie einen Beitrag zum Thema Bodenwertermittlung. Und ich habe mir dann heute Morgen gedacht, das ist auch spannend, mitzukriegen, mit was für Themen ihr, also oder sich die Existenzgründerinnen und Existenzgründer schon so beschäftigen teilweise, ne? Also wir hatten Erbbaugrundstücke dabei, wir haben jetzt irgendwie so ein Errichtungsrecht für eine Freilandleitung und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Punkt, dass man sagen kann, okay, ich weiß im Zweifel, wo ich das Know-how mir herhole. Ich muss nicht unbedingt Nein sagen, weil es mir too much ist irgendwie. Das finde ich schon ganz gut. Das scheint auch zu funktionieren. Und ja. So, auch danke da nochmal für deine Mitarbeit. Das ist schon viel, viel wert.
Gerne, und da vielleicht nochmal eine ganz kurze, nochmal so ein Shoutout, weil mir das letzte Woche mal tatsächlich entgegengeschlagen ist. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der selbst jetzt nicht klassisch Existenzgründender ist, aber der trotzdem ein Jungsachverständiger ist, also das noch nicht allzu lange macht. Und falls es jemand da draußen hört, der jetzt vielleicht nicht gerade akut eine neue Firma gegründet hat, sondern vielleicht schon lange ein Immobilienunternehmen führt und sagt, Mensch, ich bin aber jetzt erst seit 2 Jahren Sachverständiger und ich fühle mich noch nicht so sicher, scheut auch nicht davor zurück, Cäsar-Mitglied zu werden oder sich bei uns zu melden, weil das nicht nur für diejenigen da ist, die komplette Neuunternehmer sind, sondern einfach für jemanden, der sich im Thema Immobilienbewertung einfach gern ja, einen starken Rücken wünscht, ja? Und jemand, den man kontinuierlich fragen kann. weil du hast es vollkommen richtig gesagt. Das, was wir in der Ausbildung lernen, ist richtig und wichtig. Und das ist aber meistens nicht der Regelfall, sondern irgendwas Besonderes ist immer mit dabei. Und sehr, sehr häufig sieht man dann da und sagt sich, naja, das Wettermittlerportal wird mir schon sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und deswegen.
Das ist ja im Prinzip das gleiche Konzept wie bei unserem Podcast hier. Ja, also wir sind ja angetreten und haben gesagt, wir wollen die Existenzgründerinnen und Existenzgründer erreichen, die gerade sich damit Gedanken machen. So, wir haben ja mal ermittelt, dass wenn wir jetzt mal die wirklich, ich sag mal, vollumfänglichen Sachverständigen, die in Deutschland so ausgebildet werden, im Jahr nehmen, dann sind wir so bei, wir haben das mal geschätzt, 200 bis 300 Stück. Und wenn man dir jetzt mal überlegt, ich habe gerade mal aktuell in unsere Abonnentenzahlen im Podcast geguckt, da übrigens ein großes Dankeschön, 535 aktuell Abonnenten im Podcast. Da muss man sagen, da sind schon ein paar dabei. Ja, das kriegen wir ja auch immer im Feedback mit, die da auch schon vielleicht ein bisschen weiter sind an der Stelle, aber sich das auch noch antun. Das schadet halt nicht. Was Wissen schadet halt auch immer nur dem, der es nicht hat.
Und im Netzwerk genauso mit Vitamin B. Ich glaube, dazu haben wir sogar schon mal eine Folge gemacht.
Ja.
Lieber Carsten, ich schließe immer ab mit der Anekdote, also mit nochmal so einer lustigen Sachverständigen-Anekdote. Und ich glaube, du hast in deiner gesamten Laufbahn auch schon irgendwas erlebt, wo du sagst, das hätte ich nicht so gedacht, dass es das gibt. Muss nichts mit dem Sachverständigenwesen zu tun haben. Vielleicht mal in einer deiner, wie soll ich denn sagen, anderen Berührungspunkte mit der Immobilienwirtschaft, was magst du da doch so erzählen?
Ja, eine Anekdote. Ich hab einen sehr, sehr netten Kollegen bei mir im Unternehmen, einen Haustechniker. Und wir haben bei einem Kunden mussten Gasleitungen gestrichen werden. Also ich weiß, für die es nicht wissen, Gasleitungen müssen in einem bestimmten Farbton gelb gestrichen sein. Gibt es eine Vorschrift zu. Gerade in Gewerbeobjekten ziemlich wichtig. Und es waren, ich glaube, 6 Gasleitungen a 16 Meter Länge in einem Kellerbereich, in einem Gewerbeobjekt. Und das sollte gelb gestrichen werden mit Speziallack. Muss vorher grundiert werden, dann gelb gestrichen werden. Und unser Haustechniker hat das gemacht. Und er rief mich dann irgendwann an und sagte dann und begann mit den Worten, hör mal Carsten, was hast du denn da für ein Teufelszeug gekauft? Ich sag, was für ein Teufelszeug? Ja, der Lack, den kriegst du gar nicht mehr ab. Ich sag, wovon? Ja, von den Händen. Ja, ich sag, was ist denn mal mit Handschuhe tragen? Ja, wäre gut gewesen. Ja, ich komm mal rüber. Und dann kam er wieder ins Büro und ich dachte, Homer Simpson steht vor mir. Er war einfach gelb. Sensationell.
Und ist es jetzt noch?
Nee, zum Glück nicht. Also es ging ab, mit den passenden Reinigungsmitteln geht's dann, aber
das tut ja, mir man, die Hände weh.
Ja, man sieht dann schon manche lustige Dinge auch im Immobilienbereich. Also, da können wir gerne nochmal eine Folge zu machen, dann schreibe ich vorher mal ein paar Anekdoten auf. Das wird auf jeden Fall lustig.
Das machen wir als Jahresend-Special. Dann machen wir so einen Open-Podcast. Das wollte eh ja. Patrick Rosa Pau ist hier mein Riverside-Link. Also mit allen, die zuhören, haltet euch bereit. Ich entscheide das jetzt. Zum Ende des Jahres machen wir da mal so einen Anekdoten-Podcast und jeder darf mal das Krasseste erzählen, was ihm jemals passiert.
Das ist eine tolle Idee auf jeden Fall. Also da fällt mir bestimmt noch die eine oder andere Story ein. Liebe Grüße an Manuel, falls er den Podcast mal hört. Er wird es mir verzeihen, dass ich die Geschichte hier öffentlich gemacht habe.
Wer ärgert sich jetzt, bis er gelb ist? Ja, dann. Schön. Nein, Carsten, tausend Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Gern, wahnsinnig gern, wirklich jederzeit wieder. Wir werden das wiederholen mit unserem Special. Ja, wir wünschen dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Wir haben jetzt noch ein bisschen was vor. Patrick hat so schön gesagt, wir sind angetreten. Ich finde, das passt ganz gut. Nachher treten wir auch an. Ich bin, also werde ich immer ein bisschen aufgeregt. Also wenn wir nichts von uns hören lassen, dann sitzen wir traurig und betrunken nachher da fest Turnhalle, weil wir nichts gewonnen haben. Und ansonsten werdet ihr es erfahren. Ja, drückt uns die Daumen. Wir wünschen euch eine fantastische Woche. Wobei, es ist ja jetzt schon Montag. Das heißt, jetzt wisst ihr ja schon mehr als wir eigentlich tatsächlich in diesem Moment. Deswegen, lasst euch gut gehen. Bis ganz bald.
Carsten, Daumen mach's gut. Bis dann.
Vielen Dank.
Bis
ciao.
Dann.
Ciao. Danke, ciao.
Euer Immomarkt to go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen. Hauseigentümer, die energetische Maßnahmen an ihrer Immobilie durchführen, können von einer Steuerermäßigung profitieren. Dazu zählen zum Beispiel der Einbau einer Heizungsanlage, die den Anforderungen einer klimafreundlichen Wärmeversorgung entspricht. Auch die Erneuerung von Fenstern und Außentüren oder die Wärmedämmung von Wänden und Geschossdecken fallen darunter. Diese Ausgaben können steuerlich geltend gemacht werden, wodurch die Eigentümer eine finanzielle Entlastung erhalten. Eine attraktive Möglichkeit zur Steuervergünstigung bietet § 35c im Einkommenssteuergesetz. Auf Antrag wird die Steuer im Jahr des Abschlusses der energetischen Maßnahme sowie im darauffolgenden Jahr um 7% der Aufwendungen, maximal jedoch 14.000 Euro, ermäßigt. Im darauffolgenden Jahr sinkt die Steuerermäßigung auf 6% der Aufwendungen, wobei der Höchstbetrag auf 12.000 Euro begrenzt ist. Allerdings gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Steuerermäßigung gewährt wird. Es muss sich um ein zu eigenen Wohnzwecken genutztes Gebäude handeln. Darüber hinaus ist es notwendig, dass der Steuerpflichtige für die Ausgaben eine ordnungsgemäße Rechnung erhalten hat, die die durchgeführte energetische Maßnahme, die Arbeitsleistung eines Fachunternehmens sowie die Adresse des Objekts belegen. Zusätzlich muss die Rechnungssumme auch tatsächlich bezahlt worden sein, um die Steuervergünstigung in Anspruch nehmen zu können. Das war euer Immomarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.